Jo, 12. Folge Freiheit Trinkfest Podcast, dieses Mal über das Thema Burgund. Genauer gesagt Jean Chevalier, und der Gast hierfür ist nicht aus dem Burgund, der kommt aus der Pfalz, aus Forst. Das ist Nicola Libelli, der Kellermeister von Böcklin Wolf. Nicola, hast du eine Ahnung, warum du hier sitzt?
Weil ich da wohne. Das ist mein Haus.
Das ist scheiße, Mann. Das ist raffiniert, und er hat leider auch irgendwo ein bisschen recht. Das heißt Missgeburt. Nee, Nicola,
wenn du mich gerne hast,
also, ich hab dich auch sehr gerne. Das ist auch ein Punkt. Aber der wichtigste Punkt, und das ist beim Thema Burgund echt relevant, die teuersten Rechnungen für weiße und für rote Burgunder bei uns von der Freiheit, insofern dass der Datenschutz zulässt, gehen in die Pfalz.
Und, Komisch.
Du bist nicht ganz unbeteiligt, muss man dazu sagen. Nee, wir reden heute ein bisschen über Jean Chevalier und generell über das Burgund, über die Côte de Beaune. Jean Chevalier ist ein Winzer in Merceau, der meines Erachtens mit die feinsten weißen Burgunder macht. Und, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir heute auch besprechen werden, rote Burgunder. Und das kann er überraschend gut, aber wir fangen von vorne an. Nicola, wer bist du eigentlich?
Ich komme gar nicht aus der Pfalz. Man hört das vielleicht ganz, ganz leicht. Ja, so ein bisschen weiter östlich. Nee, ich komme aus Piacenza, das ist in Emilia-Romagna. Und hatte bis, sag ich mal, vor 15 Jahren mit Wein nichts zu tun. Aber ich habe mich in das unglaublich verliebt. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum wir hier zusammensetzen, weil es ist nicht nur so, dass ich habe das Glück, in ein sehr schönes Weingut zu arbeiten, sondern dass ich habe auch sehr viele Freunde, und dazu zählt der Marius, wo wir halt einfach mal gerne Wein trinken. So teuer und gut.
Und ja, du, mich interessiert überhaupt nicht, wo du herkommst, ganz ehrlich. Nein, Spaß, Blödsinn. Mich interessiert auch, wo du herkommst, aber vor allem interessiert mich, wie kommst du zum Wein? Und wie kommt jemand aus der Emilia-Romagna zu Böcklin Wolf?
Ja, zum Wein. Ich bin so grundsätzlich immer so ein Redneck gewesen. So, das heißt auch ein gewisser Bezug zur Landwirtschaft. Und wer sind die größten Rednecks in Deutschland? Die Pfälzer. Deswegen ist halt mein Volk. Und ich bin Gott sei Dank in der Pfalz gelandet, sage ich mal, weil ich meine Frau in Kalifornien kennengelernt habe, 2008. Und meine Frau ist die Yvonne Libelli mittlerweile, geborene Lukas, vom Weingut Margaretenhof.
Die auch hier sitzt.
Ja. Gott sei Dank, weil jetzt die hält das ein bisschen zusammen, das alles. Nee, ich hatte eigentlich mal, war mein allererster Riesling ein Riesling von Mosel, von Merkelbach, aber eine der allerersten Rieslinge, die ich probiert hatte, war schon Böcklin, und das hat mich schon unglaublich geflasht damals. Und heute dazu arbeiten zu können oder zu dürfen, das ist schon eine große Ehre.
War das alter Wein oder war das ein relativ junger Wein?
Das war damals, ja, so ungefähr 10 Jahre alt. Mhm. Das heißt, ja, irgendwas dazwischen. Also. Und ich habe das, glaube ich, 2005, 2006 getrunken. Und ja, das waren schon noch ein bisschen die Pionierjahre von Böcklin.
Und generell. Ich frag deshalb, weil das erste Mal, als ich Böcklin probiert habe, was mich richtig vom Stuhl gehauen hat, das war wirklich auch schweinealt. Also was heißt schweinealt? Ich glaube, so die Paradejahrgänge waren ja irgendwie so ab der Mitte der 90er, Anfang der 2000er, wo es richtig losging, wo man gesagt hat, okay, das haut einen wirklich vom Stuhl. Und deswegen interessiert es mich, weil ich glaube, wenn man Böcklin jung trinkt, da gibt es auch Sachen, die sind spektakulärer vermeintlich. Die hauen auch, aber Merkelbach ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ich glaube, wenn man so einen süßen Moselriesling trinkt, ist das ja so einfach so, nicht Effekthascherei, aber irgendwie holt es ein bisschen mehr ab, habe ich so das Gefühl, oder?
Aber das war damals ein 92er Kinheimer Rosenberg Spätlese, und wir waren in 2007, nee, früher, Entschuldigung, das war 2004, sorry. Und der Wein war, der hat quasi jetzt, ja, so ein perfektes Alter gehabt, und das war wirklich ein unglaubliches Erlebnis, weil der war einzigartig. Und das hat mich dann so nach Deutschland quasi so gedanklich und von der Leidenschaft gebracht. Mhm. Ich habe damals, kann ich immer noch nicht Deutsch gekonnt. Ich kann nur Pfälzisch einigermaßen. Und, aber dann entstand die Verbindung und auch durch meine Frau.
Ja, das macht Sinn.
Aber es stimmt, die Riesling, das Faszinierendste an Riesling ist, dass in der Jugend auch sehr gut sein kann. Es gibt so
Fruchtphase, oder?
Ja, die Fruchtphase. Oder es gibt auch geile Literweine.
Ja.
So ein Scholle trinke ich sehr gerne.
Aber das muss man auch erwähnen, weil die Yvonne jetzt gerade hier sitzt, glaube bester Literwein Pfalz, Margaretenhof, oder?
Mit größte. Aber mit größter Abstand, wirklich. Die sind die absolute Magier der Literwein.
Ist so.
Der ist fast so gut, aber letztendlich ein guter Liter Wein probierst du oder schätzt du, wenn du einen Scholle daraus machst.
Ja.
Und das ist halt, das ist ein geiles Getränk. Und gleichzeitig kann Riesling ja hunderte Weine produzieren. So, ich habe schon Riesling probiert, der unter 10 Jahre alt war und das war sensationell noch. Und deswegen, Riesling ist eine der vielfältigsten Rebsorte, die es gibt, wenn man mit ein bisschen, ja, vielleicht Geduld dran geht.
Beste Rebsorte der Welt?
Wow.
Es ist fies.
Ja, das gibt's für mich, Riesling, weil die auch so schwer ist. Weil die kann so beliebig sein, wenn man beliebig damit schafft. Aber die kann auch so viel geben, wenn man ein bisschen respektvoll damit umgeht. Aber sicherlich, klar, wir sind alle Pinot verliebt. Ich habe einen persönlichen Fetisch für Syrah und Sangiovese.
Bin ich bei dir.
Und Cabernet Franc.
Ja.
Und, aber letztendlich, es geht mir mehr darum, woher das kommt.
Ja. Ich find das einen ganz guten Punkt, weil ich glaube, es gibt tatsächlich keine Rebsorte, die von der Menge her oder in der breiten Masse tatsächlich so viel Beliebigkeit vorbringt wie Riesling, aber halt in der Spitze wirklich unfassbare Qualität. Also da ist es tatsächlich so, dass es andere Rebsorten, die vermeintlich qualitativer auch oder halt mit einer noch mal höheren Reputation, sei es jetzt irgendwie Nebbiolo oder Sangiovese oder sowas oder Pinot oder Chardonnay, wo man schon relativ kräftigen Mittelbau hat und die Spitze natürlich auch, aber vermeintlich weniger beliebiges Zeug, aber Riesling, also das soll jetzt nicht blöd klingen oder bösartig, ja, so viel hören uns eh nicht, da kann ich jetzt irgendwie auch nichts Strafbares sagen, aber es gibt in Deutschland echt viel Schrott, oder?
Ich glaube, in Deutschland gibt es sehr viel, es gibt viel Angst, was falsch zu machen.
Mhm.
Und es gibt vielleicht auch von, ich weiß nicht, von der Schule kommt oder wie auch immer, es gibt so ein krasses Schema, wo sich viele Leute wohlfühlen, weil es ist letztendlich auch ein bisschen, es ist schon einfacher, wenn jemand das sagt, okay, das muss so und so sein, dann hast du ein bisschen eine Entschuldigung, sag ich mal, für die Sache.
Ja, klar.
Aber eigentlich kannst du sehr, sehr, sehr viele Betriebe, auch so No-Name und noch viele Sachen unter dem Radar kaufen. Und klar, du darfst vielleicht nicht die krasseste Terroir-Ausdruck haben, aber es gibt so viele sehr ordentliche Weine in Deutschland. Und Riesling ist auch schwer, weil wenn man zu viel Menge will und früh erntet oder nicht optimal erntet, das heißt auch das botrytis Risiko vermeiden zu wollen, ja, dann es schmeckt einfach saugrün und nicht so gut. Und das kannst du einfach nicht trinken. Deswegen haben so viele Leute Probleme mit Riesling. Die sagen, ah, Riesling ist mir zu sauer. Aber ein geiler Riesling, ein guter Riesling, es muss nicht mal ein großes Gewächs sein.
Ja.
Auch ein guter Gutswein, so wo eine gewisse Reife drin ist. Weniger Ertrag, gute Bodenstruktur oder Bodenarbeit. Dann schmeckt das halt auch so, genauso, sag ich mal, lecker wie ein Chardonnay oder ein Burgunder.
Mhm. Aber wie kommt es dann, dass es gerade so speziell, also ich habe zumindest das Gefühl, wenn wir zusammen trinken oder mit den Ringsjungs oder eben mit Johannes Lochner, warum steht da so häufig Burgund auf dem Tisch? Wie kommt es, dass in so einer rieslingstarken Region oder in einer Region, wo die Rebsorte einfach so präsent ist und so eine hohe Relevanz hat, dass man einfach bevorzugt dann auch, wenn man auswärts trinkt, einfach saugerne Burgund trinkt?
Weil die eine Generation im Voraus sind.
Naja, das ist cool.
Die sind, ich interessiere mich tatsächlich sehr viel für Burgund, weil es ist faszinierend, wie viele Leute halt. Aber die sind eine Generation im Voraus. So, wir müssen von der Generation von Dominique Lafont lernen, wie, was wir jetzt zu tun haben. Und das ist für mich auch, uns nicht selbst anzulügen und uns nicht vom Geld ausblenden zu lassen. Wir müssen weiterhin, ich denke, die Qualität in Deutschland ist sensationell,
ja,
und wir müssen weiterhin jetzt fokussiert bleiben. Und das wäre jetzt das größte Problem, wenn wir anfangen, viel mehr schieben zu wollen oder... Ja, und deswegen trinken wir Burgund, weil es ist nach wie vor für uns alles, für uns alle im Maßstab.
Und die haben quasi die Fehler gemacht, die wir nicht mehr machen sollen, oder wie?
Vielleicht.
Ja.
Sagen Sie selber, dass es in den 80er sehr viele Probleme gab. Und jetzt auch zurück zu dem Weingut, was wir heute probieren, seit den 70er Jahren Bio. Das heißt, eine der allererste Bio-Winzer in Burgund.
76, also war das tatsächlich das Jahr, wo es zertifiziert ist. Es gibt, glaube ich, auch kein Weingut, das es so breit sagt, dass es Bio produziert. Also wenn er die Flasche in der Hand hat, wenn er es probiert.
Das ist offensichtlich, dass Bio ist.
Das ist ein, also das Bio, das EU-Bio-Zeichen nimmt einen halben Quadratmeter vom Etikett ein. Aber es ist, glaube ich, auch relevant. Also,
ich glaube, dass 76 wussten die meisten Leute nicht einmal, was Bio bedeutet. So ganz, wir waren ganz weit weg von das Konzept.
Ja, da war ja auch die Farbe, also grün war ja prinzipiell eine Beleidigung. Also jetzt das ist Chlorophyll, das hat man einfach weggespritzt.
Ja, und ja, das war schwierig. Ich wusste es nicht, dass der so lange Bio ist. Deswegen darf der auch so ein großes Bio-Siegel draufklatschen, finde ich auch fair. Aber tatsächlich war einer der größten Probleme von Burgund, dass die in den 80er einfach die Böden totgespritzt haben. Und das sagt jeder Winzer heute, wenn man sich Podcast oder Interview oder wenn man mit denen unterwegs ist, dass ja, die 80er waren ein bisschen so, da hat die Renaissance angefangen. Und jeder, der Qualität gemacht hat, sagt, die erste Maßnahme, er bezieht Verzichtung.
Okay.
So. Okay, die sind alle Jungs sind in den Betriebe zurückgekommen, die früher an irgendwelche Negozianten verkauft haben. Und dann das allererste, was die gemacht haben, war, okay, mir spritzen die mir ab. Und das finde ich auch eine Sache, die man in der Pfalz oder Rheinessen, wo das Glück da ist, was man nicht unbedingt 80% Steigerung hat, wie unsere Kollegen
und Freunde Mosel, ne?
Nahe und so weit haben. In der Pfalz und in Rheinessen darfst du nicht spritzen eigentlich.
Das ist schon spannend. Also das ist natürlich auch ein Mitgrund, warum du heute hier sitzt, weil Chablis ist der Biopionier in Burgund, Böcklin-Wolf ist der Biopionier in der Pfalz oder mit einer der Biopioniere, ich glaube 98 war es, ging es los, oder?
Mit der allerersten Versuche, ja.
Also und damals die Monopollage war es, glaube ich, ne?
Es ging darum, eigentlich haben die am Anfang in der Hoheburg angefangen,
ja.
Und dann in der Reiterfahrt, und das waren die Jahre alt, wo man wusste nicht genau, was man jetzt mit der Zukunft macht, im Sinne von Klassifikation. Früher gab es KB-Spätlese in alle Geschmacksvarianten von jeder Lage. Das heißt, jeder Wein oder andersrum, jeder Lage gab es in 8 verschiedene Varianten und vielleicht mal dann 2 Rebsorte, obwohl ihr war schon hauptsächlich Riesling. Aber die Chefin, Frau Böckling von Gorazze, hat in den 90er übernommen. Und dann haben die gleich gesagt, das war auch schon ziemlich krass, nee, wir machen aus der Lage ein Wein und alles andere ist entweder ein Ortswein oder ein Gutswein.
Krass.
Und das Faszinierendste war aber das Böcklin. Wir haben das irgendwann mal gefunden. Böcklin hat 82 mit der Bezieht aufgehört. Obwohl, das waren damals...
War so die Hauptzeit, ne?
Eigentlich war, das war fast... Ja, ich weiß nicht, warum die aufgehört haben. Das war noch nicht besonders so qualitätsorientierter Betrieb damals. Aber die haben irgendwie was gesehen, was ganz schlecht war wahrscheinlich. Was auch sauschlecht ist. Meine Beziehung ist wirklich, wenn es wirklich geht, das ist der absolute Teufel. In der Pfalz vor allem. Wir haben eher leichte Böden, die eher...
Herbizid meinst du?
Ja, ja. In der Pfalz, wir haben sehr leichte Böden im Verhältnis, jetzt im Verhältnis zu Burgund, wo eher mehr Ton im Boden ist und mehr Kalk, so das heißt auch mehr Wasserspeicherkapazität. Wir haben sehr empfindliche Böden. Und wenn wir jetzt hier auch dann noch totspritzen, dann können wir auch in Gewächshaus auf irgendwelche Wasserschwammrebe wachsen lassen. Aber wenn wir damit umgehen, wie man umgehen sollte, können auch unsere sehr grazile, empfindliche Böden was Geiles geben.
Aber ich glaube, das ist ja gerade das, wo wir den Bogen schlagen können, dann zu Chablis oder zum Burgund. Daher nochmal die Frage vorneweg, was bringt das letztlich irgendwie dem Wein? Oder was hat der Wein da dafür für einen Benefit, wenn er wirklich auf gesunden Böden wächst oder auf biozertifizierten Böden wegen mir oder auf biodynamisch, wie man es auslegt?
Für mich, es gibt immer zwei Sachen. Eine ist die Konsumentenseite. Die bekommen was extrem bekömmlich, was auf eine sehr natürliche Art und Weise geil ist und saftig und sehr geil schmeckt. Ja. Ohne zu wissen, warum und wieso. Und es sind keine, die drei, die wir heute haben, sind auch keine Poserweine. Das sind sehr natürliche Weine. Die sind vielleicht auch nicht das sind keine Weine, die eventuell auf ihren Blindverkostung die krasseste Punkte bekommen, aber das sind wirklich, ich finde ein schönes deutsches Wort, bekömmlich, ja. Was für den Körper sehr gut tut. Die kannst du saufen einfach.
Ja, das ist also das, sorry, dass ich dich unterbreche.
Ja, und auf Seite der Produzent, bessere Böden, ja. Weniger Ärger, entspanntere Arbeit, bessere Qualität. So weniger Pilzkrankheiten, weil der Wachstum entspannt ist. Weniger Ertrag, das heißt auch weniger kompakte Traube, entspanntere Lese. Und letztendlich am Schluss hast du viel mehr Freude. Wenn deine Böden lebendig sind, hast du im Keller oder im Glas viel mehr Freude, weil die Weine viel expressiver sind.
Ja, das stimmt schon. Aber ja, hundertprozentig sogar. Also ich persönlich, wenn ich jetzt mich wirklich rannehme, lege schon relativ viel Wert drauf, dass es letztlich auch ein Weingut ist. Das muss nicht zwingend biozertifiziert sein, aber man muss halt irgendwie auch wissen, was dahinter steckt, weil da wird halt auch schweineviel Greenwashing betrieben. Ja. Gerade halt auch in Regionen, die du gerade genannt hast, Rheinhessen und Pfalz, die eigentlich prädestiniert sind dafür, dass sie Bioanbau betreiben, aber dann halt irgendwie sagen, okay, wir halten uns offen, dass falls mal wieder so ein Jahr kommt wie 2014 oder sonst was, dass man halt auch ja, Schweinereien machen kann, oder? Wie darf man das verstehen?
Das ist ein schwieriges Thema.
Politisch vor allem.
Ja, ziemlich halt. Ich denke, es gibt Ecke, wo noch leichter ist. Und dazu gehören wir wahrscheinlich. Bei uns ist wirklich, wirklich an der Mittelart zwischen Neustadt und Bad Dürkheim, es ist wirklich problemlos. Es gibt andere Ecke, wo es schon ein bisschen schwieriger ist, im Norden und im Süden. Ja. Mehr Wasser, andere Böden, mehr Steigung tatsächlich in manchen Weinbergen. Aber ich selber auch ein bisschen Probleme habe mit, vor allem mit dem Thema Biodynamie, nicht von der Biodynamie an sich, das ist was Wunderbares, ist eher, dass man heute, wir müssen alle so diese Polo Ralph Lauren Pulli anziehen, gell? Gedanklich, so mit so einem Riesenpferd.
Also, dass man es quasi vor sich herträgt und sagt, okay, wir sind biodynamischer Betrieb und okay. Ja. Also das als Marke betrachtet, auf gut Deutsch.
Wir haben das auch auf das Etikett. Und da bin ich auch froh irgendwie. Aber für mich ist das größte Problem, man spricht oft auch negativ, warum auch immer, gegen Biodynamie oder Bio.
Also es ist halt geschichtlich ein bisschen negativ konnotiert, also weil Rudolf Steiner, jetzt kommt jetzt auch gerade irgendwie erst aus, sicher, dass Rudolf Steiner ein bisschen eine schwierige Person war. Ja, aber das
absolut,
ist...
Sehe ich genauso. Ja. Aber ich bin Landwirt. Ja. Letztendlich. Das heißt, mein Glück und meine Freude kommt von einem Acker, der ein geiler Acker für Wein ist. Und es gibt sehr viele Input von dieser Biodynamie, wenn man sie so nennen will, die extrem sinnvoll sind. Und Bio ist so nicht abspritzen, Kupfer, Schwefel, viel Betrachtung, viel Zeit im Weinberg verbringen. Aber es gibt tatsächlich das ganze Kompostarbeit und ich bin sicher, dass da in Burgund der Javier das auch sehr gut macht, weil das ist ein Oldschool-Mensch.
Ja, tatsächlich. Ja, das
bringt abartig viel. Und das Problem ist, dass man heute vielleicht über alles ein Etikett drauf klatschen dürfen müssen oder denken zu müssen. Ein sehr gutes Beispiel ist für mich der Klaus-Peter Keller. Ist auch ein guter Freund und wir haben die Diskussion schon gehabt. Die arbeiten eigentlich so.
Biodynamisch?
Biodynamisch vielleicht nicht, aber bio. Was heißt biodynamisch? Das ist halt das Thema. Die arbeiten extrem hochwertig. Die sind extrem gute Landwirte. So wie Andi und Stefan Rings. Die sind auch extrem gute Landwirte. Wie Jülk jetzt in der Südpfalz. Das ist immer ein Prozess, das ist eine Entwicklung. Das heißt, man kann. Ich denke, dass am Schluss der Wein sagt die Wahrheit. Und es ist immer eine Entwicklung. Und oft das Problem ist, dass ja, der ist Biodynamiker, der nicht, der ja, der schon, der andere plus, minus. So, das ist ein bisschen so, Entschuldigung, so Pimmelvergleich. Das braucht man eigentlich gar nicht.
Jo. Das ist tatsächlich ein Punkt, weil ich glaube, Klaus-Peter Keller oder sowas ist tatsächlich immer so ein Paradebeispiel, das dafür genannt wird, dass es da tatsächlich keine große Rolle spielt. Aber wenn du sagst, der arbeitet theoretisch auch so, dann...
Der ist der Klaus-Peter und der Felix und der Vater, ja. Die arbeiten auch so wie extrem naturnah. Ja, die machen einfach das, was der Weinberg gut tut. Und das schmeckt man in den Weinen. Die Weine sind grandios. Ja. So genau wie die Weine von Ringse, was wir ja vorhin genannt haben.
Und die Jungs kommen beim nächsten Mal dran, aber wenn so kann man ja auch verraten, wenn wir den Podcast aufnehmen, sind wir eigentlich schon mit einem anderen Fuß bei Rings, weil die nächsten Monate tatsächlich die Weine stellen. Aber es ist tatsächlich so, Reibold ist auch so ein Name, wo mir das sofort einfällt bei Landwirtschaft, weil er ja auch wirklich total undogmatisch biologisch arbeitet, aber halt auch weiterdenkt schon, oder?
Ja, undogmatisch ist ein extrem gutes Wort. Man darf, ich denke, dass im Weinbau, es gibt schon so viele Mythen und man darf, wenn man auch mit Dogmen anfangen, dann ist es schwierig. Ja.
Kommen wir zum Burgund, oder? Hast du was im Glas?
Ich habe mehr so.
Ja, dann trink mal aus. Also wir haben ja, wie schon gesagt, Jean Chevalier, das ist einer unserer Burgund-Winzer. Wenn man es genauer nimmt, sogar, ja, auf jeden Fall auch eins unserer Burgund-Flaggschiffe. Und das Witzige daran ist, es ist wahrscheinlich mit Abstand der günstigste Winzer. Also Chevalier ist in Merceau. Die Bourgogne, die starten bei 20 Euro, was aus heutiger Sicht für Burgunderweine, für klassische Bourgogne Blanc und Bourgogne Rouge absurd klingt, weil es wirklich fast schon zu günstig ist. Und er ist der Biopionier, wie gerade schon erwähnt, 1976 zertifiziert und macht halt, und das ist genau der Knackpunkt, warum es mir persönlich so viel Freude macht, hochtraditionelle Burgunder. Also das hat nichts mit dieser New School Burgunder Thematik zu tun, dass man alles gut abschwefelt, eine schöne Reduktion reinknallt, dass es halt einfach flintig riecht. Jeder versucht so ein bisschen Kosch zu spielen, er halt gar nicht. Oder wir haben vorher schon ein bisschen drüber gesprochen, über dieses Thema traditionelles Burgund und modernes Burgund. Und Chevalier ist eindeutig traditionell, oder? Wie würdest du es sehen?
Ja, sicherlich. Ja. Der ist einer der, ich wusste nicht, was für ein Betrieb das ist, aber ich habe da schon getippt am Anfang, wo wir ganz am Anfang darüber gesprochen haben, ohne zu wissen, wann die umgestellt haben und so weiter. Ich habe mal gedacht, das ist jemand, der viel Erfahrung hat.
Ja.
Und dann hast du gesagt, ja, der Mann geht in seine 70er alt.
Der ist kurz vor der Rente, also wenn er wollen würde, glaube ich, könnte er schon lange aufhören, ja, auf jeden Fall.
Aber man merkt, dass der ja so extrem viel Leidenschaft und eine gewisse Oldschool-Touch.
Ja.
Vielleicht hat der hat nicht mal ein Smartphone, deswegen hat er wahrscheinlich noch keine Schwefelreduktion.
Man könnte es auf jeden Fall so sehen. Aber jetzt mal, ich glaube, keiner kann das so gut erklären wie du. oder wie andere Top-Winzer. Was unterscheidet denn einen traditionellen Stil von so einem modernen Stil? Wo wir haben es vorher relativ ausführlich besprochen. Ich glaube, uns beiden ist es stark bewusst, wo da wirklich die Spreizen auseinandergehen. Aber um das mal wirklich auch den Leuten nahezubringen, was ist so das, was für dich einen traditionellen und modernen Winzer ausmacht?
Ein traditioneller Winzer ist jemand, der sehr mit seinem Terroir gebunden ist, mit seinen Weinbergen und auch seinem Stil, weil letztendlich ist es ein werkliches Produkt, deswegen hat jeder eins seinen eigenen Stil entwickelt hat und sich nicht von den Moden ausblenden lässt oder verführen lässt. Ein moderner Stil, das ist auch so, das hat viele Bedeutungen.
Muss aber nicht ausschließen, dass er auch Terroir verbunden ist, oder? Der Modernist.
Ich denke, dass wenn der, absolut nicht, aber ich habe immer ein Problem, wenn die Machart quasi das Terroir zu arg abdeckt. So, das heißt, eine zu krasse Reduktion. Ich finde Reduktion auch cool und diese Weine, wir haben die in Voraus probiert, logischerweise, und man merkt das bei mir so, der Wein, obwohl der nicht reduktiv ausgebaut worden ist, es ist eine gewisse Reduktion in der Wein, an Gaumen. Und wenn wir das hier mit unseren ganz femininen und leichten Böden versuchen würden zu kopieren, es würde einfach so stinkig schmecken und keine Substanz da hinten haben.
Reduktive Riesling ist komisch, oder?
Reduktive Riesling ist geil, wenn man das nicht zwingt.
Ja.
So, wenn die von sich aus reduktiv sind. Und dann ist wirklich geil. Probier mal Schäfer fröhlich reif.
Ja.
Wir hatten 12er, wir waren in Sintenz, in Karlstadt. Wir hatten 12er, ich weiß nicht mehr welche GG. Die Reduktion war eigentlich weg und da war die Substanz da.
Ja.
Und diese Steinigkeit. Und für mich ist, wie gesagt, wir machen sehr viel mit, wir probieren sehr viel mit Ringser, mit Krebs, mit der ganzen Pfälzer Connection, Jülk und so weiter. Und da merkst du schon, die haben viel mehr Kalk wie wir, beides in verschiedenen Arten. Und dann sind die Weine ganz anders. Die haben eine Reduktion in sich, die nicht von der Schwefelung kommt. Aber wir haben uns alle ein bisschen dran getastet. Mehr Schwefel, weniger Schwefel. Und jetzt, ich hoffe oder ich denke, dass wir langsam in dem Alter sind, wo vielleicht das verstanden haben, dass die Reduktion nicht künstlich kommen sollte.
Mhm.
Und man muss auch nicht traurig sein, wenn die nicht da ist, weil der Boden das nicht hergibt, sondern man muss das Terroir respektieren,
ja.
Und weitergeben. Zum Beispiel Robertsberg sind tiefere Böden, mhm, und die sind sehr charmante Weine, die, sag ich mal, eher nicht zur Reduktion tendieren. Aber die sind auch schöne Weine. Und die haben ihren eigenen Charakter. So wie Deidesheim eine ganz andere. Deidesheim entwickelt eher eine Reduktion. Forst auch. Aber die sind sich komplett anders. Und das ist, was auch hier der Winzer in Burgund versucht auszudrücken. Meso schmeckt opulent, schmeckt charmant, schmeckt vollmundig, aber ist eine gewisse Reduktion.
Ja.
Und der hat sie nicht gezwungen. Oder nicht rauskristallisiert, aber die ist da.
Absolut. Also, ich kann dir 100% zustimmen. Der Wein, der wirkt ein bisschen rätselhaft, weil er nicht so eindeutig ist gerade. Ich habe jetzt auch nochmal wir kommen gleich zur ersten Verkostung, den Bourgogne Manie nochmal probiert. Wir haben anfangs auch gedacht, der Wein hat einen leichten Fehler. Wenn du das jetzt probierst.
Jetzt ist er entspannter.
Das ist eine ganz andere Liga als auf einmal.
Also, das heißt, irgendwie war eine Reduktion bei dem Wein drin. Ja. Eine am Anfang. Nicht so Poser-Reduktion, sondern vielleicht war der Wein tatsächlich reduktiv oder hat eine Reduktion Problem gehabt.
Ja.
Und jetzt mit viel Luft, den haben wir dekantiert vor 2 Stunden und der ist mittlerweile bei 20 Grad und jetzt fängt er an, so Spaß zu machen.
Ja. Also gleich mal als Tipp für euch, wenn ihr den Wein zu Hause aufmacht, gerne 2 Stunden, 3 Stunden vorher aufziehen, in die Karaffe packen, das macht absolut Sinn. Obwohl es erstmal befremdlich wirkt, weil der Merceau, also der größere Wein davon, der vermeintlich größere, er ist auch wirklich größer, der sinkt eigentlich so ab dem ersten Punkt, aber der Bourgogne packt den wirklich in die Karaffe, das macht absolut Sinn. Sollen wir das mal verkosten, würde ich sagen,
ja,
oder?
Ja. Soll man ein bisschen schmatzen?
Also, der erste Wein, den wir heute probieren, ist, wie gesagt, Jean Chevalier Bourgogne Magny. Das ist eine kleine Parzelle. Warte mal, das ist die falsche Flasche. Hier haben wir sie. Die, wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich direkt bei Kosch liegt, also bei den, bei direkt neben dem Haus von Kosch. Das ist eigentlich so der Prototyp dessen, was nichts mit dem modernen Burgund zu tun hat, weil es hat Struktur, es hat Saft. Wir sind 2020, es ist nicht mehr ganz so schlimm wie 2019. Es ist schon ein bisschen straffer, ein bisschen strukturierter und hat 13% Alkohol, also vergleichsweise moderat wieder. Aber wahnsinnig saftig. Aber das kommt jetzt auch, glaube ich, irgendwie erst raus. Also anfangs war der Wein wirklich unfassbar verschlossen, hatte einfach eine Aromatik, die irgendwie ein bisschen befremdlich wirkt. Der also wirklich packt das Zeug in die Karaffe und werdet echt belohnt, weil das schmeckt jetzt gerade wahnsinnig, wahnsinnig frisch und auch strukturiert. Wie schmeckt es dir?
Ja, ich kann vollkommen zustimmen mit, was du gesagt hast, weil wir haben die Entwicklung dieses Weines auch so zusammen erlebt.
Über zwei Stunden, ne? Das war eine lange Zeit echt schwierig.
Ja, und am Anfang hat man den eigentlich vollkommen abgeschrieben, gell? Wir haben gesagt, ja, scheiße, nix. Vielleicht Korkproblem. Aber Bourgogne, so vielleicht auch ein schwererer Terroir, also vom Winzerseite, der, wenn man nicht im Keller so zu viel pimpt, dann auch sich schwerer tut.
Ja, das ist tatsächlich das, was Chevalier ausmacht. Also urtraditionell, und jetzt gehen wir ein bisschen in die Metaebene. Er hat wahnsinnig alte Reben, egal in welcher Parzelle, in welcher Lage, mit die niedrigsten Erträge, also nach Dauvigné und unserem anderen Winzer Tino Kuban von Maison Glandier hat er wirklich, also wir reden hier von 20 Hektoliter pro Hektar und teilweise niedriger. Und das macht die Sache eigentlich aus, dass selbst die Burgunder, die einfachen Bourgogne Blancs, irrsinnig strukturiert und konzentriert sind und dabei halt trotzdem wahnsinnig leicht. Und ich glaube, bei ihm ist der Clou tatsächlich irgendwie, sobald es in den Keller geht. Und er macht ja de facto nichts. Also wir sprechen hier von minimalen Bewegungen im Sinne dessen, dass es wirklich ohne Umpumpen geschieht, sondern wirklich nur mit Schwerkraft und die Weine wahnsinnig schonend behandelt werden. Und wir reden hier wirklich immer noch von Weinen, die im 20-Euro-Bereich unterwegs sind. Und dafür liefert es für mich unfassbar arg ab.
Ja, ich glaube, der hat wahrscheinlich so ein paralleles Leben mit mehreren Frauen, weil der braucht so viel Zeit, um seine ganze Amore durchzugeben. Und dann macht er halt weniger im Keller.
Es ist ein Fuchs, der Typ. Er ist ja wirklich...
Aber das ist das Problem manchmal, dass die Leute einfach nichts zu tun haben. Und dann fangen die an, sich irgendwelche komischen Gedanken zu machen. Und man darf zum Beispiel in Deutschland nicht faul sein. Man muss immer was machen. So was tun.
Also das Prinzip, er hat nichts zu tun, aber er entscheidet sich proaktiv, also er entscheidet sich proaktiv dagegen, okay, ich mache jetzt was, sondern er lässt es einfach stehen, oder?
Ich mache auch, aber ich mache die Aussage auch, wir machen gar nichts im Keller, ist auch falsch. Du gibst schon dein Touch. Und wenn man Traube in den Keller schmeißt, es kommt nichts Gutes raus, es kommt kein guter Wein. Aber trotzdem, man muss auch nicht immer die ganze Zeit da rumrühren. So wenig wie möglich halt.
Ja.
So, wir sind alle, wir lieben unseren Job, aber wir machen gerne auch andere Sachen. Und es gibt genug zu tun, sag ich mal, dass man eh schon sau beschäftigt ist. Und ich glaube, dass ich kann mir genau vorstellen, dass der zum Beispiel im Most sehr trüb und ohne große
filtriert wird prinzipiell erst am Ende. Also das steht ja auch ganz groß drauf, Vino filtre. Ja. Also Chevalier ist prinzipiell, und da kommen wir wieder zu einem Thema, das wir schon öfters besprochen haben, bis auf die Schwefelung kann man eigentlich vom klassischen Naturwein sprechen. Aber das ist eigentlich die Form von dem, was mir persönlich am meisten taugt, undogmatisch. Also ja. Es ist Wein, der so weit behandelt wird, wie es nötig ist, dass man eine maximale Stabilität hat, aber halt trotzdem eine minimale Intervention und gleichzeitig halt einfach Wein, der sich halt einfach nicht zu stark beeinflusst fühlt, sondern einfach nur schmeckt und sinkt. Und das ist das Tolle dran, wir probieren hier drei 2020er und eigentlich sinkt jeder Wein von denen. Also ich finde das eigentlich... den richtigen Dogmatismus, also diesen Nicht-Dogmatismus, oder?
Ja, der ist einfach kein Hipster, gell, der Typ, glaube ich. Der hat wahrscheinlich auch kein Smartphone, wie ich schon gesagt habe. Das heißt, der lässt sich nicht so groß beeinflussen, der macht sein Ding. Aber ich glaube schon, dass der jemand ist, der weiß, was gute Weine sind.
Ja.
Und der trinkt auch leidenschaftlich Wein, glaube ich, wie der Wein schmeckt.
Unterschreibe ich, absolut richtig. Nächster Wein, machen wir mal so oder sollen wir erst den roten Burgunder machen?
Boah. Der Merceau ist auf jeden Fall komplexer, ja. Und das war so ein Bam-Erlebnis im Sinne von aufgemacht, gleich da, präsent, zack.
Komm, wir machen den roten. Weil einfach
der rote war einfach so das, was ich mir an einen so regnerischen Tag im Februar mit Marius Frick vorgestellt habe, so was cozy. Wir waren kurz davor, auf die Couch zu gehen und so eine Decke und über uns zu ziehen und den Kamin anzumachen. Geiler, saftiger Pinot, so zum Saufen einfach.
Genau so stelle ich mir das vor.
Nein, machen wir später vielleicht.
Ja, das kommt alles nachher noch. Das ist ein ganz spannender Punkt. Also wir machen jetzt, wie gesagt, Pinot Noir, auch mal nie, Bourgogne 2020. Und das Erste, was uns eigentlich aufgefallen ist, als wir den Wein verkostet haben, es ist irrsinnig saftig, es ist unfassbar zugänglich. Also auch hier ist Reduktion eigentlich ein Fremdwort, oder?
Es ist irgendwie eine gewisse Reduktion in dem Wein, aber die kommen nicht zu Vorschein. Der Wein ist so wahnsinnig fruchtig und das passiert oft, wenn man in der früheren Phase der Vinifikation reduktiv ist und dann man aber nicht mit viel Schwefel schafft danach. Das heißt, der Wein ist extrem gut konserviert. Das hat vielleicht nicht die Komplexität von einem krassen Burgunder oder von irgendwelchen Village-Wein, aber der ist abartig saftig. Und das ist ein extrem natürlicher, super trinkiger Wein. Das ist sehr clean, sehr sauber. Und das ist wirklich dann, das ist ein bisschen Naturwein, gell? Oder was heißt, das ist wieder so ein Korsett, wo wir manchmal die Weine reinstecken oder nicht.
Vielleicht auch zu Unrecht.
Wir haben, das weißt du vielleicht, frag mal nächste Woche, wenn du beim Ringse bist, was der Steffen von Naturwein hält. Ja. Der sagt, dass wir Naturwein machen.
Ich kann es auch 100% nachvollziehen. Also es ist ja ein nicht geschützter Begriff, über den wir sprechen. Also jeder definiert ja Naturwein, wie er möchte, zieht die Grenze dort, wird geschwefelt, wird nicht geschwefelt, filtriert, nicht filtriert, okay, da können wir jetzt vielleicht drüber sprechen, dass es da langsam Sinn macht. Aber ich glaube mit Sicherheit, dass das auf jeden Fall der Beginn von dem Thema Naturwein ist. Aber es ist halt kompromissloser im Sinne dessen, dass man auch einfach sagt, okay, bevor wir es zulassen, dass das Zeug uns abrutscht und fehlerhaft wird oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche eben Fehltöne aufweist, dann schwefeln wir halt anständig ab. Und mit anständig reden meine ich jetzt keine 150 Milligramm, wie es halt Bio gerade noch zulässt, sondern wirklich gerade so, dass es eben reicht. Und nicht irgendwie überborden, dass man wirklich mit der Kanne drüber fährt und sagt, jo, Hauptsache stabil, ne?
Aber das hat auch mit Erfahrung zu tun, gell?
Ja.
So, am Anfang ist logisch, wenn man jung ist, ganz jung und die erste Sache macht, dann denkst du immer, jo, ich mach mal wenig Schwefel, ganz, 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 ganz wenig, so bis null. Und dann lässt du die Weine 2-3 Jahre liegen. Und das können nur die wenigsten. Die anderen Dinge kaputt.
Ja.
Und dann man macht teilweise, es, man braucht ganz, ganz, ganz wenig Schwefel. So 20, 30. Und dann ist der Wein schon stabil, weil der braucht nicht mehr. Aber das passiert nur, wenn man gute Traube hat. Wenn man viele Kompromisse im Weinberg, nicht so viele Stunden, ich will viel Ertrag haben, und so weiter und so fort, dann fangen die Probleme halt an im Keller. Die Weine sind unstabil.
Ich habe gestern ein Video vom Aaron Schwegler gesehen, der hat einen ganz geilen Satz gebracht. Die Qualität, die du nicht im Weinberg reinholst, die kriegst du im Keller auch nicht mehr hin.
Ja, niemals. Im Keller, wenn du gut bist, behältst du, sag ich mal, 95% von der Qualität, was du draußen hast.
Ja.
Du kannst im Keller, aber gleichzeitig ohne Keller gibt's kein Fingerprint. So, die Weine sind, wenn mir und der Andi Rings oder der Johannes Lochner von derselben Weinberg am selben Tag gelesen, 100 Kilo Traube, oder sag mal 300 Kilo Traube, mit 100 Kilo brauchst du gar nicht anzufangen, 300 Kilo Traube gibt's, absolut dieselbe Traube, wir machen drei verschiedene Weine, die vielleicht die vielleicht dieselbe Seele haben, aber am Schluss schmecken die anders, weil der Mensch ist unglaublich wichtig beim Wein. Ja. Wir sind die einzigen Landwirte, die ihr Zeug erzeugen und zum größten Teil bearbeiten, quasi das Handwerk oder ausbauen und auch verkaufen. Mhm. Wir sind mit die wenigsten Landwirte, die über die ganze Linie durchziehen. Stell dir mal vor, ein armer Karotten oder einen armen Karottenproduzent, der sich apathisch Gedanken macht über Boden und so weiter. Es gibt auch geile Sachen, es gibt geile Karotten. Aber der kann das, der verkauft das nicht selber, der verkauft das über irgendwelche Kanäle.
Und dann, also ich sehe das auch tatsächlich. Also du kriegst wahnsinnig viele Demeter-Karotten, aber es ist halt scheißegal, wo es am Ende landet und was draus gemacht wird. Ne?
Das ist ein bisschen das Problem, sage ich mal. Aber Wein ist geil, weil den kannst du über viele Kilometer transportieren und über die Zeit. Das heißt, unsere Gedanken, die kannst du vielleicht auch in 5 oder 10 Jahren, ob die gut oder schlecht sind, muss man dann gucken. Aber unsere Gedanken, die kannst du in der Zeit quasi weiterziehen.
Boah.
Ja, Nicola. Aber der Wein ist der klassische Burgund, Rot, so Einstiegbereich, ja. Wo ich sage, oh, ich kaufe mir mal 12 Flaschen, die lege ich weg und ich trinke immer wieder was.
Das Krasse ist, wenn ich das so nach und nach, das ist lecker, ne? Wenn ich das so nach und nach Revue passieren lasse, dann fällt einem auf, wie man den Wein wirklich bewertet hat. Also es ist irrsinnig reif und das nicht im Sinne dessen, okay, es ist fett. Nein, es ist reif. Reif im Sinne dessen, dass es wirklich saftig ist, es hat Zug, es hat Druck. Und das, was ich mit Reduktion meinte, das ist das, wenn du, das erlebe ich ganz oft, wenn man rote Burgunder trinkt, das ist dann immer so johannisbeerig, aber so gleichzeitig so fragil und so dünn. Und das hat der halt gar nicht. Sondern es ist wirklich die pure Pinot Noir Spätburgunderfrucht, aber mit einer wahnsinnigen, druckvollen Intensität. Also das hat wirklich richtig, richtig Struktur. Ich bin hochgradig überrascht und ich glaube auch, und das ist der große Unterschied zu vielen anderen Burgunderwinzern, dass das wirklich auch ein bisschen altern kann. Also das kann man wirklich ein paar Jahre weglegen. Und dann kommen wir auch zu einem anderen Punkt, den ich auf jeden Fall mit Chablis noch ansprechen wollte. Das ist einer der wenigen Winzer, die Burgund-Weiß und Burgund-Rot, also Pinot Noir und Chardonnay, wirklich unter einen Hut bringen und das wirklich beides sehr, sehr, sehr gut abfüllen.
Ja, es gibt nicht so viele Winzer generell, gell?
Mir fällt fast keiner ein. Also ist klar, es gibt ein paar, aber
auch in andere Anbaugebiete. Ja. Ich gehöre auf jeden Fall nicht dazu.
Deswegen machst du auch keinen Rotwein.
Wir haben mit Rot komplett aufgehört. Ich kann, wenn überhaupt, nur Weiß. Und die Einzige, das sage ich nicht gerne, aber die Einzige, die das können, sind nochmal die Ringsbrüder.
Ja, das ist ein bisschen blöd.
Richtig schwer zu sagen, aber die können das. Und die können sogar Cabernet.
Und Syrah können sie tatsächlich auch.
Ja. Oh, scheiße, die können auch Syrah richtig gut. Die können einfach alles. Und das gibt aber, die kannst du wirklich auf eine Hand ziehen.
So, das ist zusammen der erste Podcast, den wir von der Freiheit-Winothek machen, der mehr über den nächsten Podcast spricht als über den jetzigen.
Ja, wir haben uns echt gerne, gell? So, wir sind quasi ein bisschen Wein zusammengewachsen.
Ja.
Weinmäßig zusammengewachsen und ohne gewisse Menschen hätte ich diese Freude, was ich habe, jetzt nicht gehabt.
Ja,
und das ist, was die Pfalz ausmacht. Nicht nur, dass wir geile Böden haben und dass wir vielleicht auch ein bisschen offener sind, weil wir von teilweise auch weniger Tradition, selbst in der Großtraditionhäuser kommen und die Offenheit haben, aber die Gruppe, unser Freundeskreis, ja. Diese Lust zu probieren, das hat schon alles verändert, sage ich mal.
Das ist tatsächlich auch das, was mich am meisten fasziniert, wenn ich zu euch komme, dass man wirklich auch selten dazu kommt, dass man irgendwie mal bei einem Winzer steht und das zu zweit verkostet, sondern dass wirklich die halbe Gemeinde dabei steht und das wirklich zusammen verkostet und das wirklich auch ein gemeinschaftlicher Prozess ist. Also nicht einfach nur, okay, jeder macht sein Ding, sondern man tauscht sich aus, man lernt voneinander. Und das ist der ganz große Unterschied zu vielen anderen Anbaugebieten. Ich bin in Württemberg vorzugsweise unterwegs und groß geworden und da erlebt man ganz viel Missgunst. Also da schaut man lieber ins Nachbardorf von Fellbach nach Stetten oder sonst wo und sagt, okay, hey, was macht der da drüben? Ah ja, er macht jetzt auch Biodünn, er macht jetzt Demeter. Was ein Depp. So, das ist halt einfach nur Quatsch. Ja, das gibt's bei uns, also dieses Gemeinschaftliche, das gibt's bedauerlicherweise dort nicht so in dieser Form und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade. Aber ich glaube, das ist eine Frage der Zeit.
Es kommt. Ja, auf jeden Fall. Weil letztendlich, nochmal, wir sind alle Landwirte und die Landwirte sind erstmal vorsichtig. Das heißt, wie überzeugt man am besten einen Landwirt? Mit Ergebnissen. So, der Wein schmeckt und er verkauft sich sehr gut. Und jetzt, man muss sich überlegen, es gibt Winzer, die in der Genossenschaft liefern, die haben auf, und die machen 4 Hektar. Die machen 30, 40, 50 Hektar, 60 Hektar.
Jonas?
Nee, ich rede von jemandem, die sind komplett unter Radar. Das ist der Jonas sowieso, genial. Ultra genial. Aber es gibt... es gibt jemanden in Niederkirchen, da wo der Jonas Seckinger und Scheuermann und Fuse und Winterling sind, der liefert in der Genossenschaft. So, ja. Eigentlich gibt es kein Danke und kein Bitte. So, du lieferst die Traube, kriegst deine Kohle, fertig.
Wird gewogen, ne?
Wird gewogen, scheißegal. Am besten 10.000 Liter pro Hektar ernten und am besten so ein bisschen mehr Öxel, aber ist eigentlich auch scheißegal. Und es gibt diesen einen, der auf Bio umgestellt hat, obwohl der eigentlich kein Geld mehr bekommt, weil der sagt, er ist überzeugt, dass das die Zukunft ist. Und das ist geisteskrank. Aber der hat das bei allen anderen gesehen. Der hat das beim Fußer gesehen, dass Bio-Weinberge auch saugeil sein können. Der hat beim Seckinger das jetzt gesehen, aber eigentlich war der Fußer und der Winterling waren die Ersten.
Aber du musst auch dazu sagen, es gibt auch wenige Regionen wie die Pfalz, wo der Nachbarwinzer sowas überhaupt auch sehen kann. Weil jetzt beispielsweise Mosel oder gewisse Regionen auch im Rheingau oder in Württemberg, da hast du den Luxus nicht, dass du das überhaupt erlauben kannst, dass du sagst, okay, ich bekomme zwar nicht mehr für mein Geld, aber ich stelle jetzt auf Bio um. Aber letztlich ist es halt... blöd gesagt, es fällt euch wahrscheinlich hier ein bisschen leichter. Also, oder ihm fällt es in dem Fall fast leichter, auf Bio umzustellen, weil er auch sagt, okay, der Kosten-Nutzen-Effekt ist jetzt nicht so radikal oder ist besser als beispielsweise jetzt in Regionen, die irgendwie unwidriger oder steiler sind. Weißt du, was ich meine?
Ja, sicher. Ja. Deswegen habe ich ganz am Anfang gesagt, dass wenn du in der Pfalz Herbizid sprichst, dann, weiß nicht, dann irgendwie bist du entweder blind. Oder
Arschloch.
Ja, das vielleicht nicht, aber, oder vielleicht, nee, nicht der Fall, das nicht sagen. Weil
falls ihr euch wundert, wer hier die ganze Zeit die dummen Kommentare reinwirft, obwohl er einfach nur da sitzt und dumm guckt, das ist der Johannes Lochner, der vom vorletzten Podcast, er sitzt wieder da, weil er nichts zu tun hat.
Und er wartet auf was zu essen. Nee, aber das ist wirklich so. Und du merkst immer wieder, wie viel mehr, jedes Jahr stellen Winzergenossenschaft, Lieferanten auf Bio um, weil die absolut davon überzeugt sind. Letztes Jahr, 2021, war abartig schwierig für Winzer, weil es hat immer geregnet, fast jeden Tag. Und es gibt jemanden, der Bastler, der Markus, der hat aus Überzeugung, der kriegt auch keinen Cent mehr, der hat aus Überzeugung umgestellt und er hat apathisch Probleme gehabt und trotzdem haben wir uns getroffen nach der Spritzsaison, so im August. Und ich habe ihn gefragt, und Markus, was Mensch? Und er sagt, Alter, das war sau scheiße, aber das war der richtige Weg. Und das ist faszinierend.
Das ist krass. Wir verlabern uns hier wirklich um Kopf und Kragen, weil das ist mit Abstand schon der längste Podcast, den wir je gemacht haben, mit großem Abstand.
Wie lange gehen wir schon?
Johannes kotzt 50 Minuten.
Und wie war
50 Minuten, kein Spaß. Ja, sorry, Johannes, du bleibst jetzt mal hocken. Bloß noch mal als Beispiel. Ein guter Kumpel von mir, der Michael, der Wagner von Wohlgemut von der Mosel, der hat 2018 angefangen, auf Bio umzustellen. Und letztes Jahr war halt seine Nemesis. Also 2021 an der Mosel war eine absolute Katastrophe. Dem ist 80% weggefault und... er hat sich ja halt trotzdem dafür entschieden, dass er weiterhin Bio bleibt. Und das habe ich einen riesigen Respekt vor. Und ich ansatzweise so kann ich es mir halt auch auf Basler oder wie er auch immer heißt, ich kenne die Leute nicht, Ich finde das respektabel. Also wenn man sich dafür entscheidet, und großartige Sache.
Weißt du, wann das oft passiert auch? Wenn die Leute dann Kinder bekommen und die fangen an, sich Gedanken zu machen, was sie spritzen, was für ein Gift man spritzen kann. Und die hören einfach auf, weil die sagen, Alter, ich würde die Trauben vielleicht nicht selber essen. Ja. Oder er bezieht, aber das ist bei der Spritzmittel, bei der Spritzmittel gegen Peronosporoidium, gegen so Pilzkrankheiten, das ist nicht so schlimm. Aber nochmal, Herbiziden, das ist der absolutste Gift. Und jeder, der schon Herbizid groß gespritzt hat, hat schon damit Probleme gehabt.
Perfekt. Dann haben es die Winzer, die jetzt uns zuhören, die zufällig genau diese Praktik noch verfolgen, den Anbaugebieten, die es wirklich auch einfach machen, sich dagegen zu entscheiden, auch mal gehört, es macht einfach überhaupt keinen Sinn.
Und ganz ehrlich, es geht auch an die Mosel, wenn man schaut, was
Clemens Busch,
was der Busch macht. So.
Wagner von Wohlgemutheim, also du kriegst mittlerweile selbst dort wahnsinnig viele Beispiele, Vollenweide oder sowas, die wirklich in die Richtung gehen, wo du einfach nur sagst, okay, hey, warum macht ihr es nicht so? Ich verstehe es. Wenn du drüber nachdenkst und anderen Leuten zuschaust irgendwie, okay, die hackeln sich wirklich zu Tode. Also wenn du die Merkelbach-Brüder anschaust oder sowas, die sind, machen die das noch selber im Weingarten? Vermutlich teilweise schon.
Wahrscheinlich.
Ja. Und die sind halt über 80 und du denkst, okay, die hackeln sich jetzt nicht mehr weg und jäten jedes Unkraut raus, sondern die überlegen sich halt dann doch, wie es praktischer geht. Aber es ist halt einfach auch nicht mehr wie früher und das macht den großen Unterschied aus. Wir haben noch einen Wein zu verkosten.
Und da auf dem freue ich mich am meisten, weil der ist richtig geil.
Also in der Vorverkostung war das mit Abstand, also naturgemäß, weil es der größte Wein ist, also zumindest von der Dramaturgie her, dementsprechend.
Das ist auch die Flasche, wo fast leer ist, gell?
Das ist der Wein ist eigentlich leer. Also wir haben vor anderthalb Stunden angefangen, wahrscheinlich sind es 3 Stunden.
Und das ist am Schluss immer, wir können viel Blabla machen. Wie wir es jetzt als bei der längsten Podcast machen.
Wir gehen auf eine Stunde zu, das ist absurd, das habe ich noch nie erlebt.
Es geht ums Saufen.
Ja. Ja, wir hacken uns jetzt dann auch weg. Also, letzter Wein. Merceau, mit die berühmteste Appellation, aber mit der berühmteste Ort in einer ganzen Côte de Beaune und trotzdem der Ort, der nicht zugelassen ist für Grand Crus, beziehungsweise es gibt bis heute noch keine. Also es gibt nur Premier Crus und das ist teilweise eine Schande, spätestens wenn man die Weine von Chavalier probiert. Aber das ist jetzt nur der Ortswein.
Aber das ist auch cool. Ja. Das ist was so ein Understatement.
Ja. Das muss man sich vor allem auf der Zunge zergehen lassen. Bio seit 76, mit die ältesten Reben, mit dem niedrigsten Ertrag. Und der Merceau kostet gerade mal knapp über 30 Euro. Das ist für mich nicht sinnig, weil ich habe aus der Ecke Merceau schon Zeug probiert, was in die mittelhohe Dreistelligkeit geht, also bis 200-300 Euro, muss jetzt auch keine Namen nennen, die meisten können sich's denken, das kommt nicht ansatzweise an diese Finesse ran und sowas und verzichtet halt auch auf diese absurde Schwefelreduktion und das macht für mich eine Größe aus, also wirklich.
Aber der ist trotzdem reduktiv, das ist das Geile. Ne?
Das haben wir vorhin besprochen, du kannst reduktiv sein, ohne dass du es halt eben, wie hast du es nochmal gesagt mit der Reduktion?
Die kommt von Terroir, die ist nicht erzeugt, die ist da. Und das ist das, was eigentlich Burgund ausmacht, gell? So diese tiefe, so tönige oder tonaltige Kalkböden, so was man, diese cremige, diese charmante, was man so hat, und trotzdem ist er reduktiv.
Und diese Saftigkeit aber auch, gell?
Abartig. Und der Typ hat wahrscheinlich nichts dafür gemacht, dass der Wein reduktiv wird.
Ja.
Null.
Ja gut, er hat einfach saugesunde Böden, weil die halt einfach über seit 50 Jahren kein Herbizid gesehen haben. Er hat wahnsinnig niedrige Erträge, Boden aufmachen oder sowas, also dieses Stickstoff freisetzen, das ist wahrscheinlich bei ihm auch ein ziemliches Fremdwort oder zumindest kommt es halt ab und zu nur vor. Und ich glaube, dadurch hast du einfach eine ganz andere Struktur, die vielen Winzern aufgrund schon dieser Abartigkeit von Herangehensweise, also dieses viel zu traditionelle oder dieses sehr traditionelle einfach gar nicht bekannt ist. Also der geht da ganz neue Wege, die viele einfach noch gar nicht sehen können, weil sie sich nicht trauen.
Aber du merkst, dass der Mann schon ein paar Jahrgänge hinter sich hat, gell? Mhm. Und das ist halt das Faszinierende am Wein. Wenn man jung ist, ist immer ja, bam und so laut. Aber eigentlich, man schaut immer nach der Erfahrung, gell? So ein Helmut Dönhoff. Es ist schon krass, was der getrieben hat. Oder, ja, so die ganze alte Kellermeister in der Pfalz. Der Fritz Knorr, der bei uns war, der leider vor 10 Jahren gestorben ist. Sensationell.
Ohne?
Ja. Ohne ein Weinfreak zu sein. Oder der...
Hans-Günther Schwarz ist das beste Beispiel, sorry. Also...
Das war eine Generation. Sensationell.
Ich muss es erwähnen, weil wahrscheinlich war es der beste Riesling, den ich im Jahr 2021 probiert habe. 1997er, das Jahr spricht eigentlich auch schon für sich. Ich glaube, es war Eselshaut, Spätlese trocken, Riesling, 1997. Das war für mich, das hat mich einfach umgehauen.
Und das war aber ein Wein, der entstanden ist am Ende seiner Karriere.
Ja.
Ist krass. Das heißt, du bist im Grunde genommen immer glücklich als Winzer, aber immer leicht unzufrieden.
Das Krasse ist, neulich ging in der Weinkellerauflösung, als in dieser Börse auf Facebook ein Weinpaket weg mit 20 Weinen von Hans-Günther Schwarz. Fast alles trocken, also sprich 97, 96, mal hier 2-1, will ich mir sprechen von den besten Jahren, die es in Deutschland eigentlich in Riesling gab. 20 Weine, die gingen umgerechnet weg für knapp 200 bis 300 Euro, also so knapp 10 Euro pro Flasche. Und es ist halt einfach besser als 99% aller Sachen, die du heute zu saufen bekommst. Und kein Mensch juckt's, weil sich kein Mensch dafür interessiert, weil das Haus Müller-Cartois, darf man mir jetzt vielleicht nicht übel nehmen, aber das ist heute nicht mehr das, was es vielleicht mal früher war, irgendwie unter Hans-Günther Schwarz. Und da kräht kein Hahn danach. Und dabei sind die Weine wahrscheinlich die größten Rieslinge, die es in der Pfalz gibt. Es gibt sicherlich Winzer, die da mithalten können, aber ich finde es halt schade, dass sowas einfach übergangen wird.
Ja, das finde ich auch schade und deswegen, man darf auch nicht man muss sich auch über die Vergangenheit profilieren, sicher. Aber man muss die Gegenwart und vor allem die Zukunft nie vergessen. Und da muss ich wirklich sagen, hat unsere Chefin eine viel, 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 viel bessere Hand. Weil unsere gereifte Weine für eine Flasche zahlen mal das Doppelte. Und ich wäre auch bereit, das Geld zu bezahlen. Ich hatte am Wochenende 99er Jesuitengarten. Das war absolut krank.
Das ist aber auch mit das krasseste Jahr, was ich bei euch fast hier probiert habe. Pechstein, Jesuitengarten, auch Hohenmorgen teilweise aus 99 ist unmenschlich.
Aber was gut ist, muss auch ein bisschen Geld kosten, ja. Weil ansonsten kommen wir nicht vorwärts. Weil es ist alles schön gut, wenn Müller-Cartois uns... Aber das ist eigentlich ist scheiße.
Ja.
Weil das ist ein Paradox. Müller-Cartois, Hans-Günther Schwarz... Ich habe auch diese Versteigerung gesehen. Und auch über der... jetzt habe ich einen Schlaganfall eben. Das musst du rauskarten.
Das kriege ich gerade noch hin.
Was? Der Winzer, der letzte... Wer war letzte Freitag bei dir? Zum Probieren. Der Amelmann.
Ja, vorletzten Freitag.
Jetzt nochmal zu Müller-Cartois. Der Amelmann war beim Lochner. Und zwar, der hat mir auch erzählt von dieser Versteigerung. Und der hat gesagt, ja, es geht wir sind bei 200 Euro. Und ich habe gesagt, ja, pro Flasche. Und er, nee, für das ganze Lot. Und ich so, Alter, eigentlich ist scheiße.
Das ist bitter.
Vor allem, ja. Ja, das ist aber ungerecht.
Es sind vor allem die besten trockenen Rieslinge aus den 90ern, die du aus Deutschland saufen kannst. Also sorry, ich lege dafür meine Hand ins Feuer. Das, was ich bisher probiert habe, war unmenschlich.
Aber vor 20 Jahren wusstest du das auch.
Kommentar von Johannes Lochner.
Und vor 20 Jahren wusste man das auch.
Ja, der Hans-Günther, der war voll präsent. Ich finde, man kann die Weine von Fritz Knorr dazu zählen und die Weine von Breuer dazu auch noch. Und eigentlich von Betrieben, die heute noch existieren, gibt es nicht so viele. Und eigentlich ist es schade, eigentlich geht es verboten. Weil guter Wein kann auch Geld kosten, muss auch Geld kosten. Weil ansonsten bringt nichts.
Wir haben die Stunde geknackt.
Echt jetzt? Alter Vater. Ich bin echt ein Laberarsch.
Ich würde gehen.
Wo ist meine Frau?
Die holt Essen.
Echt?
Ja.
Ehre Mann oder Frau. Nee, aber Ja, scheiße. Das ist ehrlich scheiße, dass Hans Günther Schwarz 20 Euro für, oder 10 Euro pro Flasche kostet, 90er Jahre.
Ich glaube, das ist ein hervorragender Abschluss dafür, was wir gerade besprechen. Leute, achtet ein bisschen mehr drauf, was ihr kauft. Es gibt unfassbar viele große Weine. Gerade der Kollege Lochner verkauft ein paar ältere Sachen. Also kauft auch älteres Zeug von Winzern, die ihr vielleicht nicht kennt. Aber ihr müsst ein bisschen dahinter schauen. Von daher, wir wünschen euch wahnsinnig viel Spaß beim Dürfelkosten von den Chablis-Weinen. Wir besaufen uns jetzt, ganz üblicherweise. Ich glaube, das habt ihr schon das tausendste Mal gehört nach den Podcasts. Aber es ist auch immer wahr. Und von daher wünsche ich euch eine gute Nacht. Nicola, was gibst du den Leuten auf den Weg?
Ja, kaufen da viel Wein für viel Geld, gell?